Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees. Ich begrüße Sie am zweiten Weihnachtstag mit einer erneut besinnlichen Büchermarkt-Sendung, in der Sie eine exklusive Geschichte hören werden, die Helmut Krauser für uns alle geschrieben hat und die auch an einem 26. Dezember spielt. Mit Romanen wie Melodien, Fette Welt oder Ultrachronos avancierte Helmut Krauser zu einem der interessantesten und erfolgreichsten deutschen Schriftsteller der 1990er und frühen 2000er Jahre, zum Publikums- und Writers-Writer gleichermaßen. Im Juli dieses Jahres feierte er seinen 60. Geburtstag und machte sich selbst ein literarisches Geschenk, den Roman Freundschaft und Vergeltung, der im Berlin Verlag erschienen ist und bei der Kritik sehr gut aufgenommen wurde. So kam es denn auch zum neuerlichen Kontakt zwischen der DLF Literaturredaktion und Helmut Krauser, der gleich seine Geschichte zur Ursendung bringen wird. Sie trägt den Titel Die beste Aussicht, das Wildnis-Weihnachts-Special. Wir sind verbunden via Köln-Berlin. Ich grüße Helmut Krauser. Schön, dass Sie bei uns sind.
Danke sehr und guten Tag.
Ein auch für Sie ereignisreiches Jahr neigt sich seinem Ende zu. Nun kommen die Tage der Rückschau. Wie also schauen Sie zurück auf die vergangenen 12 Monate?
Ja, es war ein sehr produktives Jahr. Ich habe gerade 2 Projekte abgeschlossen, eine Übersetzung einer australischen Autorin und ein Digitalisat einer Franchetti-Oper. Also das ist heute mein letzter Termin für dieses Jahr und danach lege ich erstmal die Beine hoch.
Diese Oper liegt Ihnen sehr am Herzen. Das hatte ich bei Facebook ein wenig verfolgt.
Ja, Franchetti war nun mal ein verfemter jüdischer Komponist, der zwar mächtige Freunde hatte, die es aber trotzdem nicht schafften, Mussolini umzustimmen. Deshalb blieb seine letzte Oper unvollendet und ich habe sie digitalisiert und nach 8 Jahren einem Opernhaus im Erzgebirge angedreht, wo es letzten Oktober zur Uraufführung kam. Das hat mich sehr glücklich gemacht.
In Ihrer Weihnachtsgeschichte, die Sie gleich vortragen werden, steht eine Neuköllner Eckkneipe im Mittelpunkt des Geschehens. Welchen persönlichen Bezug haben Sie zu diesem Ort?
Naja, den gibt es ja nicht wirklich. Das ist ein Konglomerat aus 3 tatsächlich existierenden Kneipen, in denen sich meine Backgammon-Clique früher getroffen hat. Inzwischen sind wir eigentlich nur noch in einer, die ist in der Nähe vom Wittenbergplatz.
Sie haben eine Backgammon-Clique und Sie spielen auch leidenschaftlich Schach, oder? Das Spielerische ist auch etwas, was Ihnen liegt. So hatte ich bisher immer den Eindruck.
Ich spiele sehr leidenschaftlich Schach, aber ständig schlechter. Und da es beim Backgammon einen ziemlichen Glücksfaktor gibt, habe ich dort mehr Erfolge.
Orte, so scheint es, sind für Sie ja äußerst wichtige Bezugspunkte Ihres Schreibens. Auch Ihr aktueller im Berlin Verlag erschienener Roman Freundschaft und Vergeltung stellt einen ganz besonderen Ort vor. Für all jene, die sich Ihr Buch nach dieser Sendung gewiss kaufen wollen, können Sie beschreiben, von welchem Ort Ihr Roman erzählt? Also für all jene,
Sie meinen Ravenhall?
Ravenhall, genau.
Ach so, ja, gut, Ravenhall ist ein fiktives Knabeninternat in Südengland und ich bin dazu gekommen, weil der Text ursprünglich eine Oper sein sollte, eine Hommage an Bernard Herrmann, den Komponisten, der auch für Hitchcock gemacht hat und deshalb musste das Ganze natürlich in England spielen.
Wir senden am 26. Dezember, es ist der zweite Weihnachtstag und Sie werden nun gleich eine Weihnachtsgeschichte lesen. Die Weihnachtsgeschichte an sich ist ja längst ein Sujet, so wie das Weihnachtslied vor allem in der Populärkultur eine ganz und gar eigene Erscheinung ist. Welche literarischen Ressourcen birgt Weihnachten Ihrer Ansicht nach noch heute in den zumindest christlich säkularisierten Zeiten des Jahres 2024?
Da muss ich ganz trocken sagen, eine Einnahmequelle. Ich habe nicht viel am Hut mit christlichen Feiertagen. Aber natürlich transportiert Weihnachten eine gewisse Atmosphäre der Melancholie, der Wehmut, der Jahresrückschau, das habe ich sehr gern. Und solange es nicht zu süßlich wird, kann ich das gerne ausnutzen als Welle, auf der ich surfe.
So surfen wir mit Ihnen, lieber Helmut Krauser. Das Mikrofon gehört nun Ihnen und Ihrer Geschichte aus der erfundenen Neuköllner Wildnis. Bitte sehr.
Manche werden sich vielleicht noch erinnern. Früher spielte ich 2-3 Mal pro Woche Backgammon in der Wildnis. Das war eine Eckkneipe in Neukölln mit viel schräger Stammkundschaft und einem meist gutherzigen Wirt, Manni. Im Lokal erlebte ich Geschichten, die ich alle 4 Wochen in der damals noch existierenden Stadtzeitung City publizierte. Kolumnen, die später, gesammelt, in einem Taschenbuch bei Wagenbach erschienen sind. 2018 wurde die Kolumne eingestellt, bald darauf die City selbst, dann kam Corona. Das daraus resultierende Kneipensterben hat auch vor der Wildnis nicht Halt gemacht. 2022 musste Manni das Lokal schließen. Nicht allein wegen Corona, sondern weil er Magenkrebs bekommen hatte und im Beipackzettel keine sehr günstige Diagnose. Letzteres hat er uns nicht mitgeteilt. Das war nicht seine Art, als cooler 2-Meter-Macho. Die Big M-Szene hat sich in einen anderen Kiez verlagert, nahe dem Bahnhof Zoo. So ist das Leben und so ist es gut. Die Karten neu mischen, neue Blätter spielen, sich neue Gedanken machen müssen. Aber mitunter ist man ein wenig sentimental, trifft zufällig den oder die, fragt und hakt nach, da und dort, was aus der oder dem geworden ist. Mannis Krankheit kam durch Zufall heraus, 1 Jahr später, weil einer von uns als Pfleger in der Station arbeitete, in dem Manni seine 2. Chemo durchlitt. Die Krankheit sei zum Glück glimpflicher verlaufen als prognostiziert. Es gebe Heilungschancen, vorsichtigen Optimismus. Manni bedeutete uns etwas. Er hatte zum Beispiel immer weggesehen, wenn der einkommensschwache Rumpel sein Bierglas heimlich mit mitgebrachtem Sternburg auffüllte. Hatte jedem erlaubt, Essen mitzubringen und in der Mikrowelle aufzuwärmen. Manni hielt, wenn er wieder einmal die Getränkepreise anheben musste, beschwichtigende und sich rechtfertigende Reden im Stil eines Marc Anton. Ich habe damals mitgeschrieben, was er gesagt hat. Freunde, hört mich an. Es ist wahr. Den Preis für eine Flasche Bier habe ich um 20 Cent angehoben. Es war dies eine Sache, über die ich lange in schlaflosen Nächten nachgedacht habe. Eine klare Notwendigkeit, die mein Gewissen nicht weiter belasten wird. Denn der Strompreis ist gestiegen, der Einkaufspreis für Bier ist gestiegen, die Heizkosten sind ganz enorm gestiegen und ebenso erhöht wurde der Preis für das Sky-Abo, dank dem ihr hier Fußball live gucken könnt. Und ich habe immer so knapp kalkuliert, dass mir selbst nicht viel zum Leben geblieben ist. Wenn ich nun und wirklich nicht leichtherzig den Bierpreis erhöhe, dann um sicherzustellen, dass ihr auch fürderhin sicher sein könnt, in der Wildnis altabendlich euer Bier zu trinken, ohne Angst haben zu müssen, eines Tages vor verschlossenen Türen zu stehen. Soweit Manni im Jahre 2016. Am Ende leere Versprechungen, aber das war nicht seine Schuld. Er mochte die meisten von uns und fast alle mochten ihn. Sogar die immer stänkernde Almut. Mein Vorschlag lautete, wir sollten uns wieder vernetzen und uns gemeinsam etwas ausdenken, um Manni für die schönen Jahre in der Wildnis zu danken. Ja, okay, der Vorschlag kam eigentlich zuerst von Sushi, aber sie war betrunken und meinte es nicht wirklich ernst in dem Moment. Egal. Nirgends habe ich so viel über Menschen gelernt wie in der Wildnis. Schlau geworden bin ich aus ihnen nicht immer. So bunt zusammengewürfelt wie dort war kaum eine Gesellschaft. Im politischen Spektrum war alles vertreten, ebenso im Bereich der erotischen Orientierungen. Es gab arme Schlucker, Bürgergeldempfänger, genauso wie sogar ein paar Millionäre. Solchen, die mit sich protzten und solche, die absichtlich billige Kleidung anzogen, wenn sie aus Potsdam nach Neukölln kamen, weil nur hier auf höchstem Niveau Backgammon gespielt werden konnte. Es gab auch die beiden Skatrunden, den autistischen Rapper mit dem kurzlebigen Kiez-Hit »Mein Gehirn ist eine Einzelzelle«. Tresentrinker und Fußballgucker, Esoteriker, Kleinkünstlerinnen und Rollstuhlfahrer, wie den kleinwüchsigen, spitzzüngigen, an Progeria kranken Johann, der hier Anschluss fand, weil es eine grundliberale Haltung gab, jeden zu inkludieren und ihn die Rampe hinaufzuschieben. Wofür sich niemand zu schade war. Die Wildnis war das Paradebeispiel für eine diverse, vielfältige Kneipenkultur, die nach und nach aus der Mode geriet, weil im Laufe der letzten Jahre immer mehr Interessengruppen beschlossen, lieber in sogenannten Safe Spaces unter sich zu sein. Für einen Großteil der Klientel war das Lokal so etwas wie ein zweites Wohnzimmer, bot Geborgenheit und Unterhaltung. Stinkstiefel, die es selbstverständlich auch gab, wurden schnell zurechtgewiesen. Manny konnte da brüsk werden, auch wenn er selten Hausverbote aussprach, fast jedem eine zweite Chance gab. Ich habe begriffen, wie wichtig ein Kneipenwirt ist, der sowohl über Prinzipien wie auch Sanftmut verfügt. Oft geht es nur darum, Personen, die sich einmal daneben benommen haben, zu ermöglichen, ihr Gesicht zu wahren. Danach kommen sie allermeist geläutert zurück und ohne Gedanken an Rache. Heutzutage wird eine Verfehlung oft unangemessen hart geahndet, als gelte es, den Täter für immer kaltzustellen. Statt Verzeihung zu gewähren, wird Verbitterung erzeugt, die zur Zeitbombe wird. Wir Backgammon-Spieler waren als Gruppe weithin intakt geblieben und fingen an, herum zu telefonieren. Der Termin, an dem möglichst viele von uns Zeit haben würden, war der zweite Weihnachtsfeiertag, am Abend, wenn viele Menschen darauf warten, dass die Geschäfte wieder öffnen und die bucklige Verwandtschaft endlich abgereist ist. Am Ende waren wir fast 40 Leute, die zum Treffpunkt kommen wollten. Am 26. Dezember 2023, 17 Uhr, vor Mannys Wohnung in Neukölln. Für den Fall, dass er nicht zu Hause sein würde, hätten wir Pech gehabt. Für den Fall, dass wir nicht willkommen sein würden, weil Manny lieber allein sein wollte, wären wir nach einem kurzen Hallo wieder abgezogen. Als wir jung waren, meinte Rudi, haben wir uns nicht so viele Gedanken gemacht, sondern einfach Sachen. Tatsachen. Der Satz klang irgendwie schräg zwischen unbeholfen und brillant. Rudi ist ein Bad Boy mit schwarzspeckiger Lederjacke. Verbal aggressiv, aber harmlos, wenn ihm niemand ganz blöd kommt. Um eine lange Geschichte zu verkürzen, da standen wir also am zweiten Weihnachtsfeiertag und klingelten bei Manny um, als er öffnete, for he's a jolly good fellow zu singen und zu erleben, wie ihm Tränen die Wangen hinabrollten, was wir nie für möglich gehalten hätten. Er war stark abgemagert, ein Schatten des stolzen Gebieters von einst. Er freute sich, dankte uns und fragte, ob wir die Wildnis noch einmal wiedersehen wollten. Das Lokal habe noch keinen neuen Besitzer gefunden. Na klar, riefen wir unisono. Manny holte die Schlüssel und setzte sich an die Spitze des Zuges, der einer Prozession glich. Gerne hätten wir bunte Laternen geschwenkt. Die Wildnis war nicht, wie wir vermuteten, leer und ausgeräumt. Vieles war noch da. Tische, Stühle, der Tresen, die Mikrowelle, der Kühlschrank. Jemand schlug vor, Bier von der Tanke nebenan zu holen und anzustoßen. Almut wollte lieber grünen Tee. Rollstuhlfahrer Johann kam etwas später hinzu, weil er den Termin verschlafen hatte. Manny, der Riese, fiel ihm, den Kürzesten, um den Hals. Ein Bild, das alle bewegte. Es fand sich ein Wasserkocher, um Almuts Getränkewunsch zu erfüllen. Rolle war da, der Selfmade-Millionär, und zeigte sich spendabel. Die Tankstelle wurde auf seine Kosten leer gekauft. Jemand, es war Sushi, hatte eine Soundbox dabei. Das erste auf Spotify abgerufene Lied war Non, je ne regrette rien. Bald sangen alle mit, ein magischer Moment. Sushi, wie immer in Joggingpink gekleidet, ging nun auf die 40 zu, doch ihre halbmeterlangen schwarzen Haare schimmerten immer noch wie Seide. Sie tanzte mit Olga, der ukrainischen Hexe. Olga, hast du dein Voodoo-Püppi dabei? Ja, hatte sie und lachte und schüttelte ihre kupferroten Locken, ihre basketballgroßen Brüste. Ahmed, ein damals ganz junger türkischer Dachdeckerlehrling, war nun Meister und Inhaber einer eigenen Firma. Lina, die schlanke Hübschheit, tanzte allein. Gerne hatte sie mit den Begehrlichkeiten älterer Männer gespielt, um sie letztlich ins Leere laufen zu lassen, außer wenn sie pleite gewesen war und mit jedem mitging, der Spendierhosen trug. Jetzt trug sie ein Business-Kostüm, kniehohe Stiefel und die Haare in einem Dutt. Es wurden die üblichen wehmütigen Hits gesungen, My Way, Nothing Compares to You und Love Will Tear Us Apart und Bridge Over Troubled Water. Gecko, eine erzkatholische Veganerin, Dreadlocks bis zum Arsch, war, als ich sie zum letzten Mal sah, schwanger gewesen. »Wie geht es dem Kind?«, fragte ich. »Muss«, sagte sie. Sophie, die Künstlerin, erschuf immer noch mit Papier, Kleber und Schere kleine bunte Dioramen. Ein paar davon hatte ich ihr für 15 Euro das Stück abgekauft. Tatsächlich gelebt hat sie vom Geld ihres Liebhabers Fred. der inzwischen seine Frau verlassen hat und mitgekommen war in die Wildnis, um uns kennenzulernen. Er habe so viele Geschichten über uns gehört. Selbst erzählte er keine. Anders als Thilo, inzwischen 52, Latzhosenträger mit splissigem Pferdeschwanz. Frugalist, der lange von selbst angebautem Salat aus den Prinzessinnengärten lebte. Jetzt war er seit 5 Jahren Frührentner. Die letzte bezahlbare Wohnung in Hohenschönhausen-Nord hat er in seinen Besitz gebracht und wurde nicht müde, uns darauf hinzuweisen, dass er das Abenteuerleben glücklich bezwungen hätte. Rudi, der Grimme, schien Lust zu haben, Thilo vor die Tür zu schleifen, aber Manni hätte sich zwischen die beiden gestellt. Um Mitternacht ließen wir Pizza kommen, 30 Kartons. Schnaps machte die Runde. Schließlich fasste sich einer, Rumpel, ein Herz und fragte Manni, wie es denn nun um ihn stehen würde, gesundheitlich. Plötzlich war es ganz still, selbst die Musik setzte aus. Manni gab zur Antwort, es stehe auf Messers Schneide. Könne so oder so ausgehen, aber hey, das ist von Anbeginn der Welt ja nie anders gewesen. Wisst ihr, Gott hat zu mir gesprochen, als ich noch ganz klein war, wirklich winzig.
Echt jetzt? Unterbrach ihn Sigi, wie geht das denn?
Sigi, der auf einem Boot auf dem Landwehrkanal lebt, hat als ganz junger Mann RAF-Terroristen Unterschlupf gewährt. Skurriler Typ, geistig nicht mehr ganz fit. Selten sah ihn jemand mit geschlossenem Mund.
Das, antwortete Manni, weiß nur er allein.
Was hat er gesagt?
Folgendes. Noch im Hoden meines Vaters hörte ich seine Stimme. Feierlich klang sie, vielversprechend. Sie sagte,
wir haben über dich debattiert und bieten dir etwas an.
Ich höre.
Willst du geboren werden? Willst du das Leben genießen mit der vollumfänglichen Fülle eines der schönsten Planeten im Kosmos?
Ja klar, gerne.
Und unterschreibst du, dass dein Aufenthalt auf der Erde begrenzt sein wird, weil es nun mal so sein muss?
Okay, klingt fair.
Wirst du auch wirklich gegen Ende deines Aufenthaltes nicht beginnen zu quengeln und jammern und eine Verlängerung zu fordern?
Nein, werde ich nicht.
Na dann viel Spaß, du hast wirklich verdammt viel Glück, du schwanzwedelndes Spermium.
Manche lachten deplatziert und schauderhaft schrill, anderen kamen die Tränen vor Rührung. Agnes Consuela hat dann ein Kistchen mit bläulichem Gras geöffnet. Wenn wir dies rauchten, behauptete sie, würden wir fähig sein, den Zug der Toten zu betrachten. Einmal im Jahr nämlich führe dieser Zug durch Berlin. Und zwar zufällig heute Nacht. Milliarden ehemals gelebt habender Menschen. Sie kämen circa 2 Uhr über Marzahn in Richtung Friedrichshain und Mitte. Agnes Consuela war auch im Winter barfuß unterwegs. Sie musste jetzt 70 sein. Sie hatte danach gestrebt, sich nur noch von Licht, Wodka und Wasser zu ernähren. Außer im Winter, wenn sie mal Pellkartoffeln mit Petersilie und Leinöl zulieh. Damals hatte sie die Wildnis mit geweihtem Alkohol gesegnet. Nun nahm sie sich vor alle Augen ein Stück Pizza. Für das Gras verlangte sie 50 Euro das Gramm und verteidigte sich, dass das sehr, sehr preiswert sei für ein Spektakel dieser Dimension. Wisst ihr Unwissenden, warum das Jahr 365 Tage dauert?
Wir überlegten, aber wir hatten es vergessen.
Ihr Schlaumeier, 365 Tage, das ist exakt die Zeit, die die Toten benötigen, um einmal die Erde zu umqueren. Sie legen in 24 Stunden etwa 110 Kilometer zurück. Das ist nicht übermenschlich, entspricht der Geschwindigkeit eines Spaziergangs.
Wozu, fragte Sigi, sollten die das tun?
Ja, was denn sonst? Es gibt weder Himmel noch Hölle. Wo sollen sie hin? Sie wollen zusammen sein und ziehen durch die Welt, singen lautlos, sehen sich die Schönheit dieser Erde an.
Je später der Abend, desto nachvollziehbarer klang alles, was Consuela erzählte. Viele Gespräche begannen mit der Frage, weißt du noch? Wenn Tiefgefrorenes aufgewärmt wird. Alle holten Anekdoten hervor, kippten sie auf die Tische in Form von dürren Worten, Stichpunkten, wie sich Junkies die Spuren ehemaliger Exzesse zeigen auf der Haut. Was vergangen ist, ist fort für immer. Und keine Erinnerung holt je mehr als ein paar Fetzen davon zurück. Aber vielleicht besaß Agnes Consuela tatsächlich Informationen von Wert. Und eines Tages würden wir alle um den Erdball wandern und passende Lieder singen. Das stelle ich mir zauberhaft und gewaltig vor. Selbst vor dem Hintergrund der Hochhäuser von Marzahn. Die Stimmung kippte langsam vom Wehmütigen ins Weinerliche. Und jemand ließ was von Springsteen laufen. Atlantic City. Ich liebe diesen Song und dichtete ihn spontan etwas um. Everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair up pretty and meet me tonight in der Wildnis Neukölln. Alle sangen beim zweiten Refrain mit und sehr laut. Lina zog ihren pinken Lippenstift nach und rutschte ab bis runter zum Kinn. Manni war der Einzige, der kein Stück Pizza gegessen hatte. Kein Bissen. Wir waren besoffen und jetzt war es Zeit. Die meisten stiegen an dieser Stelle aus und wankten nach Hause. Aber ein gutes Dutzend von uns orderte eine Taxifahrt nach Marzahn, zu den Gärten der Welt. Wenn es etwas zu sehen gäbe, würde man dort, oben, auf dem Kienberg, die beste Aussicht haben.
Sie hörten Die beste Aussicht, das Wildnis-Weihnachts-Special, erstmalig gesendet und vor wenigen Wochen exklusiv für den Deutschlandfunk geschrieben von Helmut Krauser, der 2024 seinen beeindruckenden Roman Freundschaft und Vergeltung im Berlin-Verlag veröffentlicht hat. Ein Roman, der, wir hatten es vorhin im Gespräch bereits, in Großbritannien im England der 1960er Jahre spielt. Eine Schauergeschichte, ein Thriller, auch eine Hommage an Alfred Hitchcock. Das war der Büchermarkt am zweiten Weihnachtstag. Im Programm folgt direkt im Anschluss Wissenschaft im Brennpunkt mit dem zweiten Teil des Features Aliens und wir. Angenommen, Sie sind längst da. Am Mikrofon des Büchermarktes verabschiedet sich von Ihnen einen schönen restlichen Weihnachtstag wünschend Jan Drees.